Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers. Das Jahr 2023 ist erst in seiner 12. Woche, doch es gab bereits 205 Todesfälle am Arbeitsplatz in den Häfen Italiens. Nun wurde gestreikt gegen den Tod am Arbeitsplatz und im Krieg. Radio Korax führte darüber ein Interview. Der Kontinent Afrika beheimatet 1,4 Milliarden Menschen in 54 Ländern mit über 2000 Sprachen. Doch seit Jahrzehnten wird er auf einfache Geschichten reduziert und bei Afrika kommen Bilder von Hunger, Safaris oder brutalen Diktaturen in den Sinn. Das Buch »Afrika ist kein Land« setzt diesen Stereotypen etwas entgegen. Radio Korax hat das Buch gelesen und einen Beitrag gestaltet. Am 11. März jährte sich das Atomunglück von Fukushima zum 12. Mal. Radio Laura Muck nahm dieses traurige Jubiläum zum Anlass, um die Atomkraft im Jahr 2023 und in der Zukunft zu hinterfragen. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Anfang März mobilisierten Beschäftigte des Hafens in Genua durch ihren Streik fast 10.000 Menschen aus ganz Italien, die an der Demonstration teilnahmen. Denn die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter weigern sich, Waffenlieferungen abzufertigen und damit den Krieg zu unterstützen, aber sie wehren sich auch gegen die schlechten Arbeitsbedingungen. Denn seit Anfang des Jahres gibt es bereits mehr als 200 Todesfälle am Arbeitsplatz in italienischen Häfen, einerseits wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen, andererseits aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen. Radio Korax sprach mit Jacqueline Andres von der Informationsstelle Militarisierung oder kurz IMI aus Tübingen. Die IMI arbeitet seit 1996 an friedenspolitischen Themen mit einem Schwerpunkt auf Deutschland und seiner Rolle in der Welt.
Vor anderthalb Wochen gab es in Genua eine Streikdemonstration im Kontext eines 24-stündigen Streiks, der einen tragischen Anlass hat. Ein tragischer Anlass, der vielleicht auch ja, ganz gut zu der Wut von den Petrol Girls hier irgendwie auch passt. Und zwar gab es zwei Arbeitsunfälle mit Todesfolge in Triest und Civitavecchia, die wegen mangelnden Sicherheitsvorkehrungen und schlechten Arbeitsbedingungen passiert sind, so die Position der ArbeiterInnen, die zu diesem Streik aufgerufen hatte. Und über diesen Streik möchte ich jetzt sprechen und den Kontext des Ganzen und auch den Themen, die sich dort irgendwie zusammenlaufen, mit Jacqueline Andres von der Informationsstelle für Militarisierung in Tübingen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe jetzt schon erwähnt, dass es einen 24-stündigen Streik gab, wo auch eine große Demonstration in Genua stattfand in Reaktion auf Arbeitsunfälle mit Todesfolge. Was genau ist denn da eigentlich vorgefallen, dass zu diesen Protesten aufgerufen wurde?
Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, es gab die zwei tragischen Fälle in Civitavecchia und Trieste. Und es wurde dann, ja, das war praktisch der Auslöser, dass man sich mobilisiert hat. Also man hat sich zwei Tage später getroffen und zusammen beschlossen, einen Protest auf die Beine zu stellen. Ich denke, man muss auch sagen, dass man die Geschichte der letzten Jahre der Hafenarbeiter, Hafenarbeiterinnen in Italien sehen muss und dass da sowieso regelmäßig Streiks und Proteste sind gegen den Transit, also die Durchfahrt von Schiffen, die mit Waffen beladen sind und auch gegen die Be- und Abladung von solchen Schiffen. Und wir können sagen, es gab verschiedene Schwerpunkte von diesem Streik. Ich fand es ganz passend, wie es auch genannt wurde, dass es ein Streik war gegen Krieg, gegen den Tod woanders und gegen den Tod in den Häfen. Also dass man zusammenbringt, dass sowohl diese Waffen Tod bringen, als auch, dass die Arbeitsbedingungen in dem Hafen Tod bringen. Also es gibt seit 2019 ja verschiedene Streiks und Proteste, die zivilen Häfen auch zivil halten wollen. Also Arbeiter, die sich weigern, zu Komplizen von Krieg zu werden. Und die haben praktisch da verschiedene Punkte zusammengenommen, abgesehen von den tragischen Fällen an dem Arbeitsplatz in den Häfen, war das Motto allgemein gesehen, dass nieder mit den Waffen und hoch mit den Gehältern, abbassare le armi, alzare i salari. Und der Protest war auch sehr gut besucht, mit bis zu 10.000 Personen war es die größte und kämpferischste Demo seit Jahrzehnten. Also man muss sagen, dass, wie du gesagt hast, es war ein landesweiter Streik, der ausgerufen wurde. Und die zentrale Demo, die organisiert wurde, war die in Genua. Und es war dieses Mal auch das erste Mal, dass die Leute in den Hafen, dass die Demo in den Hafen selber reingegangen ist. Bislang war es so, dass es Streikaktionen im Hafen gab und auch Unterstützung. Aber die Hafenbehörden haben darauf geachtet, dass die Stadt eigentlich außerhalb der Tore des Hafens bleibt. Und dieses Mal hat die Protestorga beschlossen, dass der Protest in den Hafen reingeht, um auch zu zeigen, dass Genua, also ich weiß nicht, Leute, die schon mal in Genua waren, haben gesehen, dass der Hafen ein sehr zentraler Teil der Stadt ist. Also er ist unübersehbar. Die Stadt geht einen Hügel hoch und der Hafen ist eigentlich immer präsent. Und das war sowohl vom Gefühl her als auch von der Symbolik, von der Nachricht, war es, dass das ihr Hafen ist. Also dass es ein ziviler Hafen ist, ein Hafen der Stadt und dass da die Menschen aus der Stadt durchaus Mitbestimmungsrecht haben sollen.
Das heißt, der Charakter des landesweiten Streiks begründet auch, warum es dann in Genua die zentrale Demonstration gab, obwohl die Todesfälle ja woanders waren. Und jetzt hast du schon angesprochen, dass ein zentraler Punkt auch dieses Thema Waffenlieferungen ist. Wie sieht es denn ganz konkret vor allem auch dann in Genua aus? Mit was für Waffen wird da geliefert eigentlich und an wem? Ich weiß, wir haben vor 2 Jahren schon mal gesprochen über Waffenlieferungen, die in den Jemen gingen, zu dem Bürgerkrieg, der dort stattfindet. Aber wie ist das da aktuell der Stand?
Ja, aktuell ist der Stand, also das, die letzte Nachricht, die ich jetzt mitgekriegt habe aus Genua zu konkreten Transporten, war tatsächlich zu Kriegsmaterial, zur Herstellung von Geschossen, die nach Äthiopien sollten, also da in den Krieg in Tigray geliefert werden würden. Und das waren 2 Container, die dann konfisziert wurden, tatsächlich von der Guardia di Finanza, also der Finanzwache, Finanzaufsicht, und jetzt nicht von den Arbeiterinnen, die es entdeckt haben. Was oft auch der Fall ist, das war der letzte konkrete Fall. Aber ja, es werden verschiedene Rüstungsgüter von verschiedenen Unternehmen geliefert. Es gab auch Aktionen gegen die Lieferung von Kriegsmaterial, was wohl in Kaschmir eingesetzt hätte werden sollen oder auch in Syrien, also was an die Türkei gegangen wäre. Und ja, es wurde sich auch solidarisiert mit anderen Lieferungen. Da ist nicht ganz sicher, ob das auch über Genua gelaufen wäre. Aber das waren von Arbeiterinnen in Livorno, von Rüstungsgütern, die dann Richtung Israel gerichtet waren und wo davon auszugehen ist, dass das dann ja in der Militärbesatzung eingesetzt werden würde oder eventuell, also mittlerweile auch bei den Bombardierungen von Syrien, die ja auch jetzt doch recht regelmäßig stattfinden.
Das heißt,
also die Liste ist lang und sie kann auch immer länger werden.
Das heißt eben genau, dass da relativ viel eigentlich unterwegs ist und auch vor allem in Gebiete, wo es auch sehr fragwürdig ist, in welchen Händen sie dann nachher auch tatsächlich landen werden. Die Situation in Tigray ist ja sehr unübersichtlich zum Beispiel, nur um das mal ganz kurz rauszugreifen. Aber so aus einer irgendwie so deutschen Perspektive wäre ja jetzt Arbeitsunfall am Arbeitsplatz und der Kontext Waffenlieferungen relativ weit auseinander. Jetzt hast du schon erzählt, dass sie diese Verbindung ziehen zwischen das Töten in anderen Ländern und das Sterben am Arbeitsplatz. Wie konkret wird das denn zusammengebracht? Also wie ist da die inhaltliche Analyse?
Ja, also das beruht tatsächlich auf einer Aussage von einem Arbeiter von Kalb, also von dem autonomen Kollektiv der Hafenarbeiterin Genua, der die Forderung gestellt hat, dass sie gegen Krieg sind, gegen Kriegswirtschaft und für einen Hafen frei von Waffenhandel und Tod. Ich meine, allgemein kann man sagen, dass man muss dann auch schauen, welches Kollektiv und über welche Gewerkschaft wir sprechen. Also Kalb beruft sich, also dieses autonome Kollektiv der Hafenarbeiterin von Genua, beruft sich auf eine längere Tradition in Genua von Hafenarbeiterinnen, die sich gegen Krieg stellen. Und was sie sagen ist, sie betonen da sehr die Klassenperspektive, den Klassenstandpunkt, dass sie sagen, dass der Krieg nie den Arbeitern und Arbeiterinnen dient, sondern dass sie da eigentlich nur verfeuert werden, also dass sie dafür instrumentalisiert werden für die Interessen von den Reichen beziehungsweise von den Kapitalisten. Und ebenso ist es auch mit der Sicherheit am Arbeitsplatz, also dass ihre Körper für die Profite genutzt werden. Und ja, und dass sie sich da eben aktiv dagegen stellen wollen, ist auch ganz interessant. Es gab jetzt auch einen Aufruf aus Trieste, also das war ja eine der Städte, wie du auch gesagt hast, wo einer dieser tragischen Arbeitsunfälle war. Und in einem Flyer, die sie da verteilt haben, sagen sie auch, dass, ich habe ihn jetzt gerade nochmal aufgemacht, ja, also es geht da auch darum, dass sie sich gegen die Waffenlieferungen an den Krieg in der Ukraine beziehungsweise an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wehren und sagen, sie wollen auch diese Waffenlieferungen stoppen und sie sind gegen den Krieg und sie betonen auch da, dass es ein Krieg ist, in dem die Arbeiter nur zu verlieren haben. Dass sie es jetzt merken mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten und der Repression an dem Arbeitsplatz, dass sie es merken als potenzielle Opfer von zukünftigen Angriffen, was auch der Fall ist, wenn es ein Atomkrieg werden soll. Und sie erinnern daran, dass der Hafen von Triest ein ganz strategisches Ziel sein kann, weil 80% der Öllieferungen von Deutschlands über Trieste laufen und dass sie auch zu verlieren haben, wenn sie dann als Carne da Macello, also so praktisch als hier wird das als Kanonenfutter für die Militärs im Dienst der NATO genutzt werden würden. Und ja, so bringen die das praktisch zusammen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, da muss man immer schauen, also ich kann das nicht so ganz allgemein sagen, aber das ist so der Grundton. Und ja, also das waren jetzt die Hafenarbeiter, das Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste, das Arbeitskoordinierung, ich weiß nicht, ob ich es richtig übersetze, der Hafenarbeiter aus Trieste. Aber da diese Töne klingen ähnlich auch in Genua an.
Das ist aber auch sehr schön zu sehen, wie praktisch diese Arbeitsexpertise, die ja vor Ort tatsächlich da ist, auch dann offenlegt, wo eigentlich diese Verbindungen und Verknüpfungen überall hin sind in die Welt, in dieser gesamten Transportlogistik, die über die Hafen läuft. Also ein sehr interessanter Einblick auch in die Richtung. Wie hat denn jetzt eigentlich dieser Streik auch Folgen? Das ist ja jetzt schon anderthalb Wochen her, dass dieser 24-stündige Streik war. Und da frage ich mich jetzt ein bisschen auf der einen Seite, wie hat der Staat darauf reagiert und wie wurden die Forderungen auch aufgenommen in der Zwischenzeit?
Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich sagen, habe ich jetzt gar nicht richtig danach gesucht. Mir ist auch nichts aufgefallen. Ich denke, wovon auszugehen ist, dass die Zusammenarbeit von den Hafenarbeitern, Hafenarbeiterinnen steigt. Also wenn wir uns angucken, wer teilgenommen hat bei den Protesten, waren da auch Delegationen aus anderen Häfen Italiens. Und ich meine, diesen Aufruf aus Triest für den 25., der war jetzt auch ja, angelehnt an die allgemeinen landesweiten Streik und an die Demo dort, aber es findet auch immer mehr Austausch statt, also dadurch, dass sie auch physisch dann praktisch in Genua mit dabei waren und sich da zusammentun, ist darauf zu hoffen und davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit doch zunimmt. Und ich meine, es war auch der Versuch an dem 25., darüber wurde jetzt nicht so viel berichtet, dass man das auch gleich als internationalen Tag gegen die Militarisierung der Häfen ansieht. Und ich denke, das ist auch das Ziel. Darüber hat Kalb jetzt auch schon in der Vergangenheit immer wieder gesprochen, dass es ein internationaler Tag ist. Und es wurde auch gefasst in der Mobilisierung für sogenanntes Europe for Peace vom 24. bis 25.2. Und es sind Bestrebungen da, dass man sich international koordiniert und zusammen einen Tag macht, um so natürlich die Kraft von Veränderung, von Streik oder die Macht dann nochmal zu vergrößern, die möglichen Auswirkungen, die mögliche Veränderung. Und was auch interessant ist zu beobachten, ist, dass es ist nicht nur die Arbeiter und Arbeiterinnen von den Häfen, sondern die Teilnahme bei dem Protest in Genua, da waren auch Logistikarbeiter dabei. Und es war in der Vergangenheit schon so, dass zum Beispiel, ich glaube, der bekannteste Fall war der Fall von Pisa, vom Flughafen, wo eben Logistikarbeiter am Flughäfen, also die dafür die Beladung und Verladung zuständig sind, die hatten sich geweigert, ein Flugzeug zu beladen, was als ziviles Flugzeug deklariert war und wo eben Waffen für die Ukraine draufgeladen wurden. Und da war schon die Zusammenarbeit. Und jetzt haben wir nochmal gesehen, dass es auch einen Streik gab in Italien, also dass bei dem Streik auch Metallarbeiterinnen mit dabei waren. Also es gab Streiks in der Region von Modena und Bologna in etwa 20 Fabriken, wo 1 bis 2 Stunden Streik ausgerufen wurden. Und da war das Motiv auch gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferung um die Ukraine und gegen Krieg allgemein und als Mobilisierung gegen Meloni, also die rechtsextreme Premierministerin von Italien, die den Krieg in der Ukraine unterstützt. Und wir sehen also praktisch eine Ausweitung von den organisierten Arbeiter, Arbeiterinnen, auch von den Gewerkschaften, die teilnehmen. Das war jetzt FIOM, also das war nicht das, was wir sonst bis jetzt die ganze Zeit gesehen haben, von USB, also der Unione Sindicale di Base, der Basisgewerkschaft. Und das, ja, das ist hoffnungsvoll, wenn das so sich ausweiten sollte. Und was auch interessant ist, worauf ich gerne hinweisen würde, ist eine Veröffentlichung von Weapon Watch. Also das sind eher Forscherinnen, die darüber berichten, was an Waffenlieferungen passieren und die auch eng zusammenarbeiten mit den Gewerkschaften und den organisierten Arbeiter, Arbeiterinnen in Italien. Die haben ein Handbuch veröffentlicht zur Waffenbeobachtung, wo sie eben die Erfahrungen aus der Recherche und von den Alltagserfahrungen von den Arbeiter, Arbeiterinnen zusammenbringen und dann Anweisungen geben, was für Hinweise es gibt auf den Containern, die verladen werden. Da gibt es ja verschiedene Symbole. Welche Symbole darauf hinweisen könnten, dass es sich um Militärgüter handelt. Und ja, ich hoffe, dass das auch dazu beitragen wird, dass sich diese Streiks und Proteste ausweiten können und hoffnungsvoll auch werden.
Aber das klingt ja auch tatsächlich so, dass die Ausweitung in Italien zumindest im Gange ist. Du hattest am Eingangs noch die internationale Vernetzung angesprochen und ich erinnere mich auch daran, dass vor 2 Jahren in Marseille unter anderem solidarisch gemeinsam agiert wurde. Wie ist denn da gerade die Perspektive, um vielleicht noch einmal sozusagen auch Richtung Deutschland zu schauen, zum Ende jetzt, dass da tatsächlich auch eine internationale Vernetzung entstehen kann, jetzt wenn man so an Hafen in Hamburg zum Beispiel denkt, also so wirklich so als europäische Perspektive?
Ja, das kann ich ganz schwer einschätzen tatsächlich. Also es gab auch eine Konferenz, es wurde jetzt von der linken Fraktion im Europäischen Parlament organisiert, ein Kongress, wo verschiedene Arbeiter, Arbeiterinnen auch zusammengebracht wurden, wo es auch Leute gab, die im Hafen von Hamburg aktiv sind. Aber es hängt auch stark davon ab, was für eine Geschichte die Häfen haben und ja, wie Arbeiter, Arbeiterinnen da sich organisieren können. Zum Beispiel auch innerhalb von Italien ist Genua so herausragend, aber eben auch, weil Genua so eine alte Geschichte von Protesten und antimilitaristischen und klassenbasierten Protesten gibt. Also es gibt diese Identität, die weitergetragen wird. Und da hat der Neoliberalismus es noch nicht geschafft, das so zu zerschlagen. Also in vielen Orten haben sich ja auch die Arbeitsverträge von den Hafenarbeitern, Hafenarbeiterinnen geändert und auch so ein bisschen die Identität und die Zusammenarbeit. Und davon hängt das eben auch ab. Also in anderen Häfen von Italien, wo das schon sehr viel fragmentierter ist, funktioniert das nicht mehr so gut oder noch nicht so gut. Vielleicht kann es das auch wieder werden. Ja, von daher, ich kenne mich jetzt mit dem Hafen von Hamburg leider nicht super gut aus, aber es gibt ganz viele Faktoren, die da auf jeden Fall reinspielen und es ist komplex und man kann nur hoffen, dass es eben Inspiration gibt, eben genau wie es auch war, wie du auch gesagt hast, mit den Protesten in Marseille, also die Idee oder diese aktuelle bewusste Intervention von Arbeiterinnen in den Transit von Waffenlieferungen in den Häfen hat in den letzten Jahren gar nicht in Italien selber gestartet, sondern die Arbeiterinnen von Le Havre, auch in Frankreich, hatten sie dazu inspiriert und die von Spanien aus Bilbao und anderen Städten. Und ja, es bleibt abzuwarten. Ich meine, es bleibt auch abzuwarten, wie sich jetzt hier der Diskurs zu Waffenlieferungen allgemein und auch in die Ukraine entwickelt, weil als es 2019 losging mit den Protesten, jetzt spezifisch in Italien, in den Häfen, war der Krieg in der Ukraine noch nicht da und da hatten Waffenlieferungen, und das Gleiche gilt auch für hier in Deutschland, da hatten Waffenlieferungen noch ein anderes Standing. Also da war es einfacher, sie zu kritisieren, und da hat diese Welle des Militarismus noch nicht über Europa geschwappt, wo betont wird, wo wir von den Medien jetzt praktisch immer wieder die Nachricht kriegen, dass man doch mit Panzern Frieden schaffen könnte. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, inwiefern wir es schaffen, gegen diese Narrative und gegen diese Kriegslogik und Militärlogik, die jetzt versucht wird, hier durchzusetzen, anzugehen.
Zu hören war ein Interview über die Streiks in Italiens Häfen. Der Buchautor Dipo Faloyin hatte sich zur Aufgabe gemacht, Stereotype im Zusammenhang mit Afrika aus der Welt zu schaffen. In seinem Buch »Afrika ist kein Land«, das in der deutschen Übersetzung im Suhrkamp Verlag erscheint, zeichnet er ein zeitgemäßes Porträt Afrikas. Mit seinem Buch wägt Faloyin den Glauben an eine großartige Zukunft trotz aller kolonialen Hindernisse. Radio Quarax hat folgenden Beitrag gestaltet.
Africa is not a country, breaking stereotypes of modern Africa. Dieses Buch ist erschienen im Jahr 2022 auf Englisch und soll jetzt am 15.05., nicht am 15.03.2023 auf Deutsch im Schurkheim Verlag erscheinen. Und
da dann unter dem deutschen Titel Afrika ist kein Land.
Dankeschön. Ich habe das Buch gerade in der Hand. Yoshi hat es mitgebracht, der auch das Buch gelesen hat und uns gleich gerne auch was dazu erzählen möchte. Und das Buch hat so ganz viele bunte Kacheln, wenn man das als Kachel beschreiben kann, auf der Vorderseite. Und wenn man das Buch dann aber mal komplett aufklappt, sieht man, dass ein Teil von Afrika als Kontinent auf diesem Buch abgebildet ist. Und du hast ja auch gerade eben schon erzählt, dass du dieses Buch gelesen hast und sofort das irgendwie vorstellen wolltest und es in die Welt tragen wolltest. Was will dieses Buch erreichen?
Also ich bin tatsächlich letzte Woche erst fertig geworden mit dem Buch, und was das Buch erreichen will, sieht man auch sehr schnell, wenn man sich dieses Cover anschaut. Das ist mir natürlich erst im Nachhinein aufgefallen, nach dem Lesen so richtig, aber eigentlich sagt dieses Cover schon alles, weil man diese ganzen bunten, farbigen Flecken sozusagen in diesem Kontinent sieht, die in Pink, Grün, Blau, Violett gehalten sind. Und so ganz grob den verschiedenen Ländern in Afrika entsprechen. Also 54 verschiedene Länder gibt es auf diesem Kontinent. Und dieser Titel sagt eigentlich schon auch ganz genau, was dieser Autor Dipo Faloyin erreichen wollte mit dem Werk. Und das ist es, das moderne Afrika darzustellen und Stereotype über dieses Land runterzubrechen, auseinanderzunehmen und zu zeigen, was Land, jetzt sage ich schon Land an der Stelle, Kontinent, was dieser Kontinent eigentlich so divers alles ausmacht und wie unterschiedlich der ist und was für Dynamiken da alles eine Rolle spielen in diesem Riesengebiet von unglaublich vielen Menschen, die logischerweise überall, wo viele Menschen sind, unglaublich unterschiedlich auch sind und wo auch sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen sind. Die allerdings natürlich auch so ein bisschen, und da kann das und muss das Buch auch ganz viel drauf eingehen, eine gemeinsame Geschichte haben in der Form, dass der komplette Kontinent Afrika von europäischen Großmächten kolonialisiert wurde. Und erst vor kurzem, also es ist jetzt ungefähr 50 Jahre her, dass die meisten Länder eine Unabhängigkeit erlangt haben. Und dieser Hintergrund fließt in diesem gesamten Buch ein. Ich werde auch gleich nochmal drauf eingehen, so in welchen Schritten dann das Buch sozusagen dieses Thema angeht und worum es ganz konkret geht. Aber ich glaube, dieser koloniale Hintergrund oder diese koloniale Sichtweise auf Afrika ist halt so ein wichtiger Startpunkt, um über dieses Thema zu reden. Ein anderer Aspekt, der eine große Rolle spielt, sind dann auch nochmal praktisch dann auch die Identitäten, die sich daraus formieren. Dazu gleich mehr. Ich glaube, ich würde einfach mal mit einem kurzen Einblick, wie das dann klingt, in dieser englischen Fassung euch geben wollen. Ich habe ja jetzt schon praktisch die koloniale Vergangenheit angesprochen und tatsächlich ist da ein ganz zentraler Punkt, nämlich, dass in Berlin eine Konferenz stattfand vor vielen Jahren. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich schnell die Jahreszahl finde. Ich bin nämlich unglaublich schlecht in mir Zahlen und Namen merken. Deswegen hier 1884, am 15. November 1884 gab es die Berliner Konferenz in Berlin aus dem Grund, weil das Deutsche Kaiserreich zu diesem Zeitpunkt beschlossen hat, sich auch als imperialistische Großmacht an dem Kolonialismus zu beteiligen. Und das ist vielleicht noch so eine Randnotiz an der Stelle, dass aus diesem Buch auch sehr ersichtlich hervorgeht, dass die Rolle des Deutschen Kaiserreichs in Afrika als Kolonialmacht gar nicht so klein ist, wie es die deutsche Geschichtsschreibung und Politik gerne darstellt oder geflissentlich zur Seite wischt, von wegen, es war ja nicht so viel. Jetzt aber vielleicht erstmal so ein paar Worte aus dem Buch, damit ihr so ein Gefühl kriegt für, wie dieser Mensch eigentlich schreibt über dieses Thema. Und eben genau zu dieser Berliner Konferenz und worum es da geht, die in Berlin unter einer großen Karte von Afrika stattfand. Eine Karte, die sehr ungenau war. Also jenseits von sozusagen Küsten und den ersten Kilometern an der Küste entlang war auf dieser Karte eigentlich nicht viel zu sehen, sondern es war ein großer weißer Fleck in der Mitte. Gut, ich lese mal vor. Moves to colonize the continent had started way before anyone sat round that table or hung up that map in Berlin. But here at the conference, almost every European nation conspired to cross into a new world that was not their own and to open a door they did not build, plant flags on soil that scorched their feet, and keep a peace that was disturbed by their presence. The expansionist direction Europe was moving in was clear. Some historians have argued that because the Berlin Conference didn't actually hand out land in some Raffles-esque prize draw, the meeting was limited in its impact. But as the journalist Patrick Gaffara writes, it did something much worse, with consequences that would reverberate across the years and be felt until today. In the process, legitimizing the ideas of Africa as a playground for outsiders, its mineral wealth as a resource for the outside world, not for Africans, and its fate as a matter not to be left to Africans. That Africa's fate should not be left to Africans has been the West's go-to strategy in the region for almost every one of the 137 years since. It's how modern treaties are organized and charitable donations are shared. It's the attitude on display when governments, themselves struggling with democracy, release patronizing statements about how African countries should respect democracy. This mindset simplified the complex ecosystems of a landmass that covered more than 11 million square miles and was home to hundreds of millions of people as blank spaces on an atlas that could be claimed by turning up and alerting your friends to your presence and declaring authority over the bodies and traditions of everyone who had existed there for generations. But Africa is more, it's always been more. The Berlin Conference did not see this because they allowed a large, inaccurate map to hover over every decision they made. They honed in on what Africa could be for them. And what it could be for Europe turned out to be a lot. For Africa, it turned out to be everything. Das ist so ein Auszug relativ aus dem Anfang vom Buch. Ich weiß jetzt nicht praktisch, wie viel davon hängen bleibt, wenn man nicht so ganz des Englischen mächtig ist. Aber es beschreibt sozusagen diese Sichtweise, die bei der Kolonialisierung von Afrika vorherrschte, wo einfach komplett ignoriert wurde, was vor Ort eigentlich schon ist, was für Königreiche, was für Gemeinschaften, was für Sozialstrukturen, welche Menschen eigentlich da schon gewohnt haben und einfach so über so eine leere Karte zu sagen, so, ja, wir teilen das uns auf und wer auch immer zuerst da ist, sagt einfach, das ist jetzt Teil von unserem Reich und ja, was man mit den Sachen vor Ort macht, ist dann den Kolonialmächten überlassen.
Weil du auch gerade angesprochen hast von Kolonien in Afrika, die von Europa ausgehen. In welcher Art und Weise werden diese Kolonien und Kolonialherrschaften in dem Buch beschrieben?
Das ist relativ schwierig so tatsächlich zu beantworten, weil das Buch jetzt nicht irgendwie eine Alternativgeschichte der Kolonialisierung aus afrikanischer Sicht darstellt. Also der Autor selber ist zwar in Chicago geboren, aber halt auch in Lagos, also in einer großen Stadt in Nigeria, aufgewachsen, wo auch ein Großteil der Familie lebt. Und was da tatsächlich stattdessen passiert, ist, dass er versucht, die Moderne in Afrika zu beschreiben und immer nur da auf die Geschichte des Kolonialismus zurückgreift, wo es notwendig ist, um die aktuelle Kontexte irgendwie einzuordnen und einzubetten. Und das ist, glaube ich, eine der großen Stärke, was dieser Dipu Faloyin hinkriegt, der selber schon seit Jahren für Weiß arbeitet und vor allem eben zum Thema auch Identitäten gearbeitet hat in Europa und in Afrika, ist, dass er ganz viel einbettet in, wie eigentlich Identitäten sich aufbauen, was für Faktoren da eine Rolle spielen und wie unterschiedlich die sein können. Also das Buch steigt ein zum Beispiel mit einer Beschreibung von, aus welcher Perspektive er das eigentlich schreibt, seine Familienhintergrund, wo er selber herkommt, was ihn so beeinflusst hat in seiner Jugend. Und eben auch einfach einer ganz konkreten Beschreibung vom Alltag in Lagos in Nigeria. Also wie so diese Stadt atmet und lebt, so wie man sie erleben würde, wenn man einfach plötzlich da wäre und irgendwie so random bei einer Familie ins Haus reinläuft, die einen dann irgendwie aufnimmt und einem Essen hinstellt und einfach laut ist.
Aber weil du gerade beschrieben hast, dass man das Gefühl haben könnte, wenn, wie er das so beschreibt, dass du dort bist, als du das Buch gelesen hast oder vielleicht diese Stelle gelesen hast, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du in dem Moment irgendwie dort bist?
Teilweise auf jeden Fall. Also gerade da, wo es die Gebiete und Regionen sind, wo er selber war und von denen er auch aus eigener Erfahrung berichtet, wird das sehr, sehr stark. Das nimmt einen wirklich mit vor Ort sozusagen. Klar, war er jetzt noch nicht in allen 54 Ländern und verschiedenen Städten und kann nicht alles beschreiben. Das ist aber auch gar nicht notwendig für das, worum es auch eigentlich geht. Dieser, um nochmal auf diesen Kolonialismus-Hintergrund einzugehen, weil das ist dann das, was immer wieder auftaucht. So nach dem Eindruck von, wie es vor Ort ist, geht es in dem Buch dann weiter mit der Frage praktisch, wie Afrika eben aufgeteilt wird, woraus wir gerade diesen Auszug gehört haben zur Berlin-Konferenz. Und dann geht es erstmal gar nicht weiter über praktisch die Kolonialgeschichte, also wie dann diese Aufteilung stattfand und was da passiert ist und was die Folgen daraus sind, sondern stattdessen springt er zum Thema des weißen Retter-Syndroms sozusagen. Also diese Idee, die Weißen bringen die Zivilisation nach Afrika oder unterstützen sie dabei jetzt irgendwie selbstständig zu werden, was ja so ein großer entwicklungspolitischer Narrativ ist. Und witzigerweise greift er dabei auf die Kony 2012-Geschichte ganz stark zurück. Ich weiß nicht, ob dir das noch ein Begriff ist überhaupt.
Überhaupt nicht.
Es war mal so eine Social-Media-Kampagne von wegen, dass wir im Dschungel in Ost-Uganda, glaube ich war es, Kony stoppen müssen, der als Warlord da eine Kinderarmee aufbaut. Und dass wir einfach so viel Aufmerksamkeit generieren müssen, dass die USA und alle anderen Großmächte sich dafür einsetzen, dass dieser Mensch verhaftet wird. Und dann passiert das auch und dann geht es den Leuten vor Ort besser. Also man hört da auch schon raus, so was das bedeutet praktisch. Und was dann halt eben hier die Darstellung dann macht, ist zu zeigen, wie das eigentlich vor Ort aufgefasst wurde und was damals die dortigen Perspektiven darauf sind und wie scheiße das ist, wenn praktisch irgendwelche Leute sagen, nur wenn wir praktisch Afrika, ganz grob gesagt, ne, die wussten meistens gar nicht mehr, um welchen Dschungel oder welches Land es geht, Aufmerksamkeit schenken und unsere Regierung dazu zwingen, was zu tun, dann geht es den Leuten besser. Komplett dabei zu ignorieren, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Kony gar nicht mehr in diesem Dschungel war, sondern ins Nachbarland geflüchtet war, was die Leute vor Ort natürlich wussten, dass die Armee, die er hatte, im Wesentlichen nicht mehr existiert hat und dass er alleine war und machtlos. Und das sind dann so diese Absurditäten, die da so ein bisschen rauskommen. Und dann dreht sich es auch noch um die Frage sozusagen von Benefizkonzerten und dergleichen und wie das alles aufgezogen wird und wie da Narrative weitergesponnen werden, die Afrika eigentlich nur als ein Land, wo ganz viel Armut herrscht, darstellen und ganz viele Diktaturen sind und eben auch noch man Safari machen kann. Also das ist dann immer dieser Kontrast, der immer wieder aufkommt, von wegen Afrika ist das Land der Sonne mit Tieren und Armut. Und das kritisiert er ganz stark. Und dann geht's weiter und beschäftigt sich eben genau mit dieser Frage Diktatur und Demokratie in Afrika. Und da hätte ich jetzt auch noch gleich tatsächlich nochmal einen kleinen Auszug zu diesem Thema, den ich euch einfach kurz vorlesen würde. Democracy is meant to illuminate where despotism darkens. We've certainly been encouraged to believe in untruth, that Africa in its entirety is withering away under the darkness of dictatorships.
Eternally damned by revolving caricatures of evil men shutting down radio stations and suspending constitutions, while their spendthrift wives travel the world in gold-plated jets. In reality, less than 10% of the continent is under authoritarian rule. If we are who we allow to govern us, then it's easy to see the region as overrun with unscrupulous megalomaniacs unable to recognize how easy life would be under the basic tenet of one person, one vote. This view has pushed intervention as key to our salvation and policies that believe punishment will straighten our spines. It was intervention, however, that kept dictators in Somalia and Ethiopia in office and that divided Nigeria into disparate factions chasing the one thing that seemed permanent, power. It was outside forces that waged a racist war across southern Africa and have helped hide the ill-gotten wealth of families that have forced monarchy on their own nations. It was fighting off these interventionist forces that made heroes of men better suited to the battlefield than the presidency. Ich würde es mal, glaube ich, an der Stelle soweit belassen. Es geht dann noch gleich drauf auch so ein bisschen um so Sachen wie, dass dann irgendwie so dieser Kontrast entsteht zwischen in den USA ist Trump Präsident, wird abgewählt und dann wird das Kapitol gestürmt und genau dieses Land sagt dann immer wieder so, aber ihr müsst Demokratie einhalten und ein Großteil halt der Bevölkerung sagt sich einfach, was wollt ihr eigentlich von uns? Bei uns gibt es viel mehr Demokratien, als es bei euch gibt und die auch noch funktionieren. Das vielleicht so als ein Beispiel, was da am Ende reinkommt, ist eben dieser Punkt, dass halt die Interventionen nie aufgehört haben, also dass autoritäre Regime weiter gestützt wurden, dass praktisch hier immer, auch nach der Unabhängigkeit, immer weiter interveniert wurde, um das aufrechtzuerhalten. Das wird leider nicht wirklich ausführlich ausgeführt, dazu komme ich vielleicht später nochmal kurz. Und was eben dieser letzte Satz gerade war, it was fighting off these interventionist forces that made heroes of men better suited to the battlefield than the presidency, ist das, worum es ganz viel in diesem Demokratie-Kapitel geht. Also dass im Wesentlichen die Leute, die dann in diesen neu unabhängigen Ländern an die Macht gekommen sind, sind Menschen, die zwar im Unabhängigkeitskrieg eine wichtige Rolle gespielt haben jeweils, die da auch heldenhaft irgendwie, also ne, Selbststilisierung oder Mythologisierung als praktisch Helden der Revolution hervorgehen und die dann einfach zu Präsidenten werden, aber gar nicht wissen, wie man eigentlich einen demokratischen Staat als Präsident irgendwas damit anfangen soll, sondern halt nur die Erfahrung haben, als Guerillas in irgendwelchen Dschungels zu kämpfen und logischerweise auch ein bisschen überfordert sind mit dieser Geschichte. Und das zeigt sich eben nicht daran, dass die Menschen oder dass irgendwie sozusagen es weniger Menschen gibt, die praktisch Demokratie können in Afrika, sondern dass die Erfahrungen ganz andere sind und dass die Situation eine ganz andere ist, wo man nämlich tatsächlich in einer Situation ist, dass man Grenzen hat, die man nicht selber ausgewählt hat, dass Ethnien zusammenkommen, die man irgendwie miteinander in Einklang bringen soll, dass gleichzeitig eine wirtschaftliche Ausbeutung stattfindet. Und dass man gerade eben erst Kolonialmächte hatte, die Leute umgebracht haben, die Artefakte verschleppt haben, die wirklich Chaos angerichtet haben sozusagen und daraus irgendwie einen erfolgreichen Nationalstaat gründen soll. Und das erzählt es an 7 konkreten Geschichten zum Beispiel, diese Situation, die daraus entstanden ist. Bevor es dann weitergeht, noch um die Frage von afrikanischer Sprache, gestohlene Artefakte und Reis. Aber dazu später mehr.
Was du auch gerade so ein bisschen angeteasert hast, was ich total spannend fand, war der Punkt soziale Bewegungen und was diese in Afrika erreicht haben.
Ja, die habe ich schon ein bisschen angeteasert, das stimmt. Also so ganz konkret gibt es ein paar Beispiele, auf die das Buch auch gegen Ende dann eingeht, die so aus der modernen Geschichte kommen. Das eine tatsächlich in Nigeria selbst, die sogenannte End-SARS-Kampagne. Da ging es um eine Spezialeinheit der Polizei sozusagen, die einfach für Korruption und Übergriffe in der Kritik stand, wo halt eine komplette führungslose demokratische Protestbewegung entstanden ist, die halt die Abschaffung dieser Polizeieinheit gefordert hat. Und es auch geschafft hat, die gibt es so nicht mehr. Sie wurde umbenannt und so wie man das halt kennt von staatlichen Prozessen, die Leute wurden in neue Einheiten gesteckt. Man hat es anders benannt und hat das Problem als gelöst erklärt. Die Protestbewegung sah das ein bisschen anders und hat auch noch weitergemacht, wurde dann allerdings auch tatsächlich mit massiver Repression erstmal soweit eingeschüchtert, auch im Zuge dann auch noch vom Pandemiegeschehen und dergleichen, dass es erstmal nicht weiterging. Aber jetzt am Wochenende waren ja in Nigeria auch Wahlen und wie die abliefen und was das Ergebnis sein wird, ist halt auch ein großes Ergebnis von diesem Protestprozess an demokratischer Willensbildung sozusagen. Und es gibt auch noch ein, zwei andere Beispiele, die aufgeführt werden. Eins fand ich sehr, sehr spannend in Namibia. gab es tatsächlich vor kurzem eine große feministische Bewegung, weil es zu vermehrten Femiziden gekommen war, also Morden an Frauen. Und dann haben sich Frauen zusammengeschlossen und dagegen aufbegehrt. Und die haben innerhalb weniger Tage haben sie es geschafft, die Regierung dazu zu zwingen, ein massives Reformpaket hinzukriegen, was genau dieses Problem angehen sollte, mit weitreichenden Einschnitten und Strafen für genau so ein Verhalten und auch Bildungskomponente und Kulturkomponente dazu. Also so richtig beeindruckend. Das sind auch nur zwei Beispiele jetzt. Es gibt noch ein paar mehr in dem Buch, an was da eigentlich passiert, wovon wir eigentlich so fast nie was mitbekommen. Was irgendwie so ein bisschen schade und krass ist. Und eine von den Sachen natürlich, die aber auch vor Ort immer wieder Thema ist, aber inzwischen auch tatsächlich in Berlin zum Beispiel immer wieder diskutiert wird, ist eben auch dieses Thema Rückgabe von den Artefakten aus Museen und dergleichen. Und darauf setzt dieses Buch Africa's Not a Country von Dipu Faluyin einen relativ großen Schwerpunkt, meines Erachtens vielleicht ein bisschen zu großen Schwerpunkt, aber das ist, glaube ich, mehr Interessensgebiet mäßig gefragt, weil es eben in einem Kapitel tatsächlich darum ging, wie dieser Kontinent ausgebeutet wurde, mit welcher Brutalität da vorgegangen wurde und zwar ganz klar mit dem Ziel halt eben so Sachen mitzunehmen und ins eigene Museum zu schleppen. Also es wird aus diesen Schilderungen von der Geschichte ganz klar, dass all diese angeblichen diplomatischen Vorfälle oder so, die immer wieder als Begründung herangezogen würden von den Kolonialmächten, dass die vorgetäuscht sind, dass von vornherein geplant wurde, dass da einfach Raub betrieben werden soll, weil zum Beispiel direkt jemand vom British Museum mit dabei war bei der ersten Strafmission, haben sie es dann genannt, um genau das zu machen. So, gezielt. Und aus dieser Geschichte eben geht es dann auch um diese Frage praktisch, wie diese Artefakte zurückgegeben werden sollen und vielleicht einfach so ein kleiner Einblick in wie da jetzt dieser Autor zumindest argumentiert, hier ein kurzer Auszug aus diesem Einstieg in die Frage der Restitution, also der Rückgabe dieser Artefakte. Let's start where there is broad agreement. 90% of Africa's material cultural legacy is being kept outside of the continent. The vast majority of these artifacts, numbering into the hundreds of thousands, possibly more, were violently looted as a result of colonial plundering. Soon after they were stolen, sometimes that very same day, the treasures were sold by whichever invading force had carried out the pillage. Some of these artifacts ended up in private collections, but most of the goods quickly found their way into museums. They are still in those same museums. The objects you can see in galleries only account for a small percentage of the total number of artifacts in the general possession of museums. The main bulk of this precious loot has been stockpiled, hidden, and locked away within the bowels of the Western world's most illustrious institutions, well away from the grasp of visitors and certainly kept out of the reach of the African countries they were stolen from, nations forced to beg for the treasures for over half a century. Und das bringt, glaube ich, ganz klar auf den Punkt, was hier sozusagen eigentlich die Kritik ist. Ne? Also, dass es nicht einfach darum geht, so, ja, könntet ihr bitte die Sachen zurückgeben, sondern nein, ihr habt sie geklaut und ihr behaltet sie und setzt diesen Diebstahl fort. Und die einzige richtige Antwort darauf ist die sofortige Rückgabe aller Objekte und nicht das, was teilweise passiert, dass vereinzelte Objekte, also so ein paar hundert zum Beispiel, mal zurückgegeben werden aus einer Sammlung, die irgendwie 90.000 Stücke beinhaltet, so. Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der hier ganz, ganz stark gemacht wird. Und da ist auch ein schönes Beispiel drin von einem Aktivisten, der einfach in Museen reinläuft, sich was nimmt und damit rausläuft und sagt, ich bring's zurück nach Afrika, dann verhaftet wird und tatsächlich dafür auch schon mal freigesprochen wurde. Meistens Strafen kassiert, aber auch schon mal freigesprochen wurde, weil er Recht hat. Und das finde ich auch sehr schön, was eben diese koloniale, der Rückgriff auf die koloniale Geschichte zeigt, ist, dass auch schon als Afrika kolonialisiert wurde, den Leuten klar war, dass was sie tun falsch ist. Es gibt Aussagen von Reichstagsabgeordneten zu diesem Thema, so, wo ganz klar ist, sie alle wissen, dass was sie tun falsch ist und machen es trotzdem. Also dieses Argument von wegen, es war eine andere Zeit, gilt einfach nicht an der Stelle. Das vielleicht soweit zu dem Buch. Also nach dieser Restitution geht es dann nochmal um eben die Frage, wie war das jetzt nochmal ganz kurz, was als nächstes passiert, was kommt als nächstes? Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, weil das eine Frage ist, die dieses Buch versucht sehr schön zu beantworten, aber die natürlich auch abhängig ist vom Weltgeschehen, wie wir gesehen haben in den letzten Jahren. Passiert da dauernd irgendwas, was alles ins Chaos wirft. Aber es gibt einen schönen Ausblick, was alles da passieren kann. Gut, das war jetzt eine relativ lange Lobeshymne auf dieses Buch. Ich würde noch anmerken, das, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist ein ausführlicher Blick auf eigentlich so postkoloniale Wirtschaftsbeziehungen und wo da Einmischung stattfindet. Dieses Thema Landgrabbing wird, also im modernen Kontext, wird kaum angesprochen und auch die Frage von aktuellen Militärinterventionen taucht eigentlich nicht auf. Das finde ich persönlich schade, das hätte mich noch interessiert. Dieses Werk hat mehr so den Blick auf den kulturellen und gesellschaftlichen Umgang mit dem ganzen Thema. Das wäre so mein Fazit sozusagen. Klare Leseempfehlung.
Und wenn ich mich vielleicht nochmal kurz dazwischen schalten darf, was ist dir vielleicht auch zum Ende des Lesens oder jetzt, nachdem du dieses Buch irgendwie vorgestellt hast und es ja nun mega viele spannende Aspekte gibt, die du aus meiner Perspektive gerade erzählt hast. Also du hast mich auf jeden Fall bekommen, ich möchte das auch unbedingt lesen. Aber was ist dir im Gedächtnis geblieben, in Gedanken geblieben, nachdem du dieses Buch gelesen hast?
Ich glaube, das Zentralste ist sozusagen, wie individuell runterbrechbar eigentlich so ein großes Thema ist, also auf was für Spezifika und Kleinigkeiten man sich fokussieren kann und trotzdem dieses Facettenreichtum, die Unterschiede und die verschiedenen Subjektivitäten zum Vorschein bringen. Und ich würde, glaube ich, da zum Abschluss einfach ganz kurz einen Auszug rausbringen über das Thema Kriege um Reis. Es geht um Jollof-Reis und ja, hört selbst. You could say Jollof rice is just a rice dish, yet that wouldn't explain the mythos and mystique, the reverence each grain of goodness is given. It wouldn't explain the way it has been used by the individual members of an entire region as a show of strength. Every West African country claims Jollof as their own. Each one fervently believes that their specific variation is the region's best. And though they are all wrong except for Nigeria, their continued insistence has fueled a long-standing rivalry of the fabled Jollof wars. It's key to the joy of this ongoing stalemate that a feud which is essentially over the optimal combination of a handful of vegetables and rice has given African countries not used to being recognized for their individual gifts and cultural seasonings an opportunity to platform their individual efforts. Jollof rice is just a rice dish that has become a proxy for national identity and regional status. The three loudest armies in the war are Ghana, Senegal, and Nigeria. Liberians are not shy either. Neither are the Gambia or Sierra Leone. Ghanaians are certain that their more complex version, utilizing a far wider array of ingredients, has created the perfect sauce for their choice of fragrant rice to stew in. Nigerians prefer a simpler, more disciplined, smoky dish, blessed by firewood and the nation's addiction to enjoyment, though our argument for superiority, as in all things, primarily revolves around immovable confidence that governs the country. Senegal's case is frustratingly rather rigid. They point to heritage. Jollof, locally known as Tiaboudienne, was invented sometime in the 14th century in Jollof, a state that was part of the Wolof Empire in what is now modern-day Senegal, though parts of it stretched into the Gambia. Jollof was home to the Diola traveling traders, believed to have carried their delicacy throughout West Africa. As they did, it was adapted and adopted to fit specific regional tastes. Und dann geht es noch ein bisschen darum, wie ein Koch aus der USA, glaube ich, dieses Rezept verhunzt hat und ganz Afrika vereint ist in dem Hass auf, wie man dieses Rezept so verhunzen kann, dass alle anders zubereiten. Ich finde, das ist ein super Beispiel, so wie praktisch an einem kleinen Detail dieses Buch ganz viel aufmachen kann und da so einen Einblick gibt.
Das 300-seitige Buch »Afrika ist kein Land« erscheint in der deutschen Übersetzung im Surkamp Verlag. Die englische Originalversion Africa is not a country wurde in dem Beitrag rezensiert. Am 11. März 2011, also vor 12 Jahren, beschädigten ein Erdbeben und damit einhergehende Flutwellen das an der Küste gelegene Atomkraftwerk Fukushima und führten zu einer verheerenden Katastrophe. Zehntausende Menschen konnten bis heute nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren. Die Krebsrate, vor allem bei Kindern, ist überdurchschnittlich höher und es gibt keine Lösung für den Umgang mit dem kontaminierten Wasser. Und trotzdem erlebt die Atomkraft scheinbar einen neuen Aufschwung. Ein großer Treiber dabei ist die Abhängigkeit von Erdgas und damit von Russland zu beenden, aber auch das Erreichen der Klimaziele wird immer öfter argumentiert. Atomkraft und Klimaschutz? Super-GAU erst kurz her und neue Kraftwerke? Emma Wevers sprach für Radio Lora Muck mit Juliane Dickel. Sie ist Leiterin des Bereichs Atom- und Energiepolitik vom Bund Naturschutz in Bayern.
Atomkraftwerke sind immer noch ein hochdiskutiertes Thema. So auch ganz aktuell, als am 11.03. vor 12 Jahren die Katastrophe in Fukushima sich ereignete. Seitdem gehen an dem Jahrestag Menschen auf die Straße, um gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Die Demonstrationen erinnern an die Gefahr der schweren Atomunfälle und fordern, die letzten 3 Atomkraftwerke in Deutschland abzuschalten. Ich spreche nun mit Juliane Dickel, die Leitung der Atom- und Energiepolitik vom Bund Naturschutz in Bayern. Gab es eine Veränderung in den letzten 12 Jahren in der Diskussion des endgültigen Atomausstiegs?
Naja, zuerst war es ja sogar so, dass die Reaktorkatastrophe von Fukushima der Grund war, wieder auszusteigen. Also es gab ja bereits einen Ausstiegsbeschluss, der wurde zurückgenommen von Union und FDP 2010 und dann 2011 wieder neu initiiert, eben durch die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Und genau, also insofern gab es erstmal durch Fukushima eben diesen erneuten Ausstiegsbeschluss. Aber es ist so, dass in letzter Zeit immer mehr Stimmen gibt, gerade auch von Union und FDP, die meinen, man bräuchte jetzt doch Atomkraftwerke für die Stromversorgung. Das ist aber absurd und soll eigentlich nur von den eigenen Verfehlungen ablenken in den letzten 12 Jahren.
Zeigt der aktuelle Krieg in der Ukraine, dass wir schnell Energie benötigen und das am besten mit Atomkraftwerken erreichen können?
Also ich muss sagen, ich finde umgekehrt ist der Ukraine-Krieg etwas, das mahnt, dass Atomkraft hochproblematisch ist, weil eben an Atomkraftwerken, also gerade Saporitsche ist ja auch immer wieder im Gespräch, es gibt an Atomkraftwerken Kampfhandlungen und das ist hochgradig gefährlich und das AKW ist öfters mal nicht am Netz. Von daher finde ich eher umgekehrt, dass der Ukraine-Krieg mit ein Grund ist, weshalb man noch schneller aussteigen muss. Aber insgesamt sehe ich das nicht in Gefahr. Nein, also der Winter hat gezeigt, wir brauchen Atomkraft nicht, weder für die Netzstabilität noch für die Versorgungssicherheit. Also Atomkraftwerke werden nicht gebraucht.
Dass Atomkraftwerke genug Energie geben, haben sie bewiesen. Allerdings auch, dass der Müll für die Umwelt und die Gesundheit sehr schädlich sind. Haben wir denn mit der erneuerbaren Energie genug Strom?
Genau, also die Abschaltung der AKW am 5. April hat keinen Einfluss auf unsere Stromversorgung. Wir haben genug Strom im Netz. Meistens produzieren wir sogar sehr viel mehr, als wir eigentlich brauchen. Was natürlich ein Problem ist, dass jetzt vermehrt wieder Kohlekraftwerke reaktiviert werden. Das ist ein ganz falscher Schritt. Also sowohl Atomkraft als auch Kohlekraft sind Technologien der Vergangenheit, die beide dreckig, teuer und gefährlich sind aus unterschiedlichen Gründen. Und was wir brauchen, ist ein rascher, naturverträglicher Ausbau der erneuerbaren Energien, zum Beispiel begleitet mit einer besseren oder starken Energieeffizienzgesetz, sodass Energie einfach effizienter genutzt wird. Und wir haben aber jetzt durch die Abschaltung der AKW keine Stromprobleme in Deutschland.
Also sehen Sie vielleicht auch den Krieg als Möglichkeit, dass wir jetzt verstehen, okay, das ist sehr gefährlich?
Also diejenigen, die sich damit schon länger befassen, wissen das ja, dass es sehr gefährlich ist. Es gibt eben die einen, die sagen, es ist die kleinere Gefahr und es gibt die anderen wie uns, die sagen, es ist eine genauso große Gefahr wie die Klimakrise. Also die Klimakrise ist ein großes Problem. Es ist ganz klar, wir brauchen eine CO2-freie Stromversorgung, aber wir brauchen eben auch eine plutoniumfreie Stromversorgung und das ist möglich. Es müsste nur, also wichtig ist, dass die politischen Weichen in die Richtung gestellt werden und dass es da politisch einfach noch stärker vorangeht auf dem richtigen Weg eben zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Energieversorgung.
Was sehen Sie so als die größten Probleme, die wir eben noch mit diesen Atomkraftwerken haben?
Na, mit den laufenden Atomkraftwerken ist das Problem, dass es halt jeden Tag die Möglichkeit eines Super-GAUs gibt. Also es ist immer möglich, dass es einen größten anzunehmenden Unfall bzw. einen noch größeren gibt. Die sind nicht sicher, die Dinger. Da kann immer was passieren. Und auf Hochrisikotechnologien zu setzen, ist einfach ein katastrophaler Fehler. Deswegen müssen sie eben abgeschaltet werden. Denn das Einzige, was jetzt eigentlich hätten sie ja schon im Dezember abgeschaltet werden sollen. Das wurde jetzt noch ein bisschen verzögert auf den 15.04. Das heißt, was eigentlich verlängert wurde, ist nur die Gefahr eines Super-GAUs. Aber es hat keine positiven Auswirkungen gehabt, diese Verlängerung.
Kohle und Atomstrom, eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Doch es gibt wieder die Debatte, ob die Atomkraftwerke wieder laufen sollten. Welche Probleme kommen mit dem Atomstrom?
Bei Kohlekraftwerken ist es so, man hat diesen unmittelbaren CO2-Ausstoß. Aber man hat auch bei Atomkraftwerken ganz viele Probleme. Also nebst dieser Gefahr eines Super-GAU, die wirklich problematisch ist, ist die Förderung von Uran zum Beispiel, ist damit verbunden, dass meist indigene Völker ausgebeutet werden, verstrahlt werden, ihr Land wird verstrahlt. Man hat am Schluss den Atommüll, der 1 Million Jahre sicher gelagert werden soll. Also es sind einfach unglaublich viele Probleme und Gefahren, die mit dem Atomstromproduktion verbunden sind. Und es ist eben möglich, die Stromversorgung auf 100% Erneuerbare umzubauen, dann eben flankiert durch Wasserstoff, durch Speichertechnologien. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss es eben machen. Und das Problem ist, dass es einfacher ist, für einige sich auf dem Status quo, auf dem aktuellen Zustand auszuruhen, anstatt wirklich das Notwendige zu tun. Und diese ganzen Verzögerungen und diese ganze Debatte jetzt, ob Atomkraft doch laufen sollte, das sind Scheinargumente und Nebelkerzen. Also die das verschlafen haben, das ist CDU, CSU, FDP. Und das sind jetzt diejenigen, die sagen, wir müssten doch jetzt eigentlich doch Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Aber Atomkraft ist ein technologischer Rückschritt, darauf weiterzusetzen. Der technologische Fortschritt ist wirklich erneuerbare Energien und eben eine zukunftsfähige Stromversorgung. Und da hat Atomkraft keinen Platz, genauso wenig wie Kohlekraftwerke.
Ob halt eben Corona das Thema zurückgeworfen hat in der Diskussion, in der Wichtigkeit?
Nee, Corona hatte eigentlich auf Diskussionen um Atomkraftwerke relativ wenig Einfluss. Wobei man sagen muss, dass zum Beispiel auch in Atomkraftwerken durch Corona Personal natürlich reduziert war, so wie in vielen Bereichen Personal reduziert. Also es gab da schon sehr problematische Entwicklungen in AKW während der Corona-Zeit, die auch noch andere Probleme hätten herbeiführen können, was zum Glück nicht passiert ist. So, also insofern hatte umgekehrt Corona ein bisschen Einfluss auf den AKW-Betrieb, aber jetzt keine, also die Themen sind jetzt nicht so stark verlinkt. Also was anderes ist natürlich die Frage, es gibt diesen Endlagersuchprozess und da ist natürlich ganz viel an Diskussionen in den virtuellen Raum verlegt worden. Und das hat Vor- und Nachteile. Virtueller Raum bedeutet, mehr Leute sind angesprochen. Es bedeutet aber auch, dass die Einflussnahme sehr viel mittelbarer ist, eben durch das Internet und nicht direkt vor Ort. Aber das sind Sachen, die sind auch bei ganz vielen anderen politischen und nicht politischen Aspekten aufgetaucht. Das hat nichts konkret mit Atomkraft zu tun.
Wir als einzelne Personen sehen uns oft hilflos, was zu unternehmen. Können wir noch mehr tun, als auf die Straße zu gehen und laut zu sein?
Naja, ich finde, es gibt ganz viele Leute, die sich ganz toll engagieren. Ganz eine junge Bewegung, die das jetzt wieder begonnen vor 4, 5 Jahren ganz stark auf die Straße gebracht hat, ganz toll. Und was man tatsächlich nicht vergessen darf, es wird immer so getan, als wäre der oder die Einzelne in der Verantwortung. Aber es ist tatsächlich so, dass die Politik auch einfach ganz viel leisten muss und die Richtlinien schaffen muss, an die sich dann auch alle gerne halten. Und was ich problematisch finde, ist der Versuch, es immer nur auf den Einzelnen abzuwälzen. Wir können alle immer unseren Teil beitragen, aber wichtig ist, dass die Politik die Stromversorgung und das Stromnetze und das ganze System eben auf Nachhaltigkeit, auf Zukunftsfähigkeit ausrichtet, anstatt jetzt eben politisch FDP und Union irgendwelche veralteten Technologien wieder in den Raum zu werfen, sondern zukunftsorientiert agieren. Und das ist eben die Politik, die da handeln muss. Und da ist es natürlich gut, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger das auch immer wieder deutlich machen. Und vielleicht noch konkret, also wir als BUND sind ja bundesweit mit anderen NGOs und Initiativen in einer Kooperation und wir werden jetzt am 15. April auch nochmal Veranstaltungen machen. In München wird es ja eine Veranstaltung geben und an den AKW-Standorten Neckarwestheim und Lingen, um eben nochmal zu zeigen, dass Atomkraft Teil des Problems ist.
Es ist klar, dass Atomkraftwerke nicht für eine gesunde und langfristige Energieversorgung stehen. Nun wurde klar, dass wir heute nicht mehr auf diese Atomkraftwerke angewiesen sind und dies eine veraltete und umwelt- sowie menschenschädigende Technik ist. Der Weg in die Zukunft ist erneuerbare Energien und dies müssen wir der Politik klar und deutlich machen, damit die Politik endlich handelt und sieht, dass Atomkraft Teil des Problems ist.
Zu hören war Juliane Dickel vom Bund Naturschutz in Bayern im Gespräch über Atomkraft. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.